fail fast, learn fast. Also Perfektionismus ist ein ganz schlechter Begleiter. Ich habe mich am Anfang da teilweise auch ein bisschen verkünstelt und wollte immer keine Fehler machen und alles perfekt. Und aber das geht gerade in dem, was wir gemacht haben, das geht einfach nicht.
Du musst loslegen, ne?
Man muss loslegen, man muss machen.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und spreche hier jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die sich ein eigenes Business aufgebaut haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode und vielleicht inspiriert sie dich ja, eine Idee, die schon lange in deinem Kopf ist, endlich nachzugehen, oder motiviert dich, eine offensichtliche Lösung für ein Problem endlich umzusetzen. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Meine Kontaktdaten habe ich in die Shownotes gepackt. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du also ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin und du kannst dich dann gerne mit ihr weiter austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Heute spreche ich mit der lieben Jasmin Kettenbach. Jasmin lebt in Wiesbaden und nach dem Studium der Getränketechnologie an der Hochschule Geisenheim war sie 12 Jahre lang als Managerin im führenden deutschen Weinimporthaus Mack und Schüle in der Nähe von Stuttgart tätig. Nach weiteren Stationen als Angestellte ist sie nun selbstständig, zum einen mit der Casa Kettenbach, die ein Wohnen auf Zeit mit Zuhausegefühl bietet, und mit dem Start-up Vicosmo. Was genau sie da macht und wie es dazu kam, das erzählt sie mir in diesem super interessanten Interview. Außerdem verrät sie mir, wieso sie sich damals für das GT-Studium entschieden hat, was sie mit einem großen Discounter zu tun hatte, was ein Friendly Customer ist und warum sie die Selbstständigkeit so sehr schätzt. Ja, und am Ende hat sie noch einige gute Ratschläge für alle, die ihr eigenes Business aufbauen wollen. Ich kenne Jasmin über das Netzwerk Vinissima und über einige gemeinsame Freunde. Sie ist eine super sympathische Frau und es ist immer total spannend, sich mit ihr zu unterhalten. Ich schätze sehr ihre Fachkompetenz und ich mag ihre ruhige, besonnene Art. Ja, und nun wünsche ich dir viel Spaß bei unserem Gespräch. Los geht's! Liebe Jasmin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier in meinem Podcast.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, liebe Steffi. Nachdem wir es jetzt einmal verschoben hatten, freue ich mich, dass es heute geklappt hat.
Ja, finde ich super. Ja. Wir beide kennen uns ja über das Weinfachfrauennetzwerk Vinissima.
Genau.
Und ich erinnere mich noch, als du dann erzählt hattest, dass du dich selbstständig gemacht hast. Und das fand ich dann auch total spannend, auch ein Stück weit mutig. Deswegen habe ich gedacht, ach, die Jasmin, die sollte mal hier im Podcast darüber erzählen. Aber lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wenn ich das richtig weiß, hast du Getränketechnologie in Geisenheim studiert, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe 95 angefangen in Geisenheim und habe dann 99 meinen Abschluss gemacht. Und war aber trotz der Getränketechnologie schon immer auch sehr auf den Wein fixiert, weil mich das einfach interessiert hat. Und ich habe die Getränketechnologie eigentlich nur gemacht, weil bei meinem Praktikum im Weingut Künstler mir der Gunter Künstler irgendwie geraten hat, ich sollte lieber Getränketechnologie machen, weil man da breiter aufgestellt sei und die alkoholfreien Getränke wären am Boomen.
Hat er damals schon gesagt.
Ja. Und dann habe ich das auch gemacht. Aber das ist ja in Geisenheim sowieso alles sehr weinlastig. Und das hat mich dann auch sofort wieder zum Wein geführt in meinem ersten Job. Nämlich zu der Firma Mack und Schüle. Da bin ich dann 99 im März hin.
Ins Direkt nach dem Studium quasi.
Genau, das war mein erster Job nach dem Studium.
Ja, cool.
Und die hatten damals jemanden gesucht, der ein Qualitätsmanagementsystem aufbaut und implementiert. Das war ja damals gerade so am Kommen mit dem Qualitätsmanagement. Und da habe ich mich dann beworben und habe dann da angefangen und bin
da
dann auch
dann im Wein. quasi. Genau,
ja. Ja.
Und ganz kurz nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Wie kamst du drauf, GT zu studieren? War das irgendwie schon immer so ein Wunsch von dir? Oder
ja,
war also da wirklich die Inspiration vom Weingut Künstler her? Was war da zuerst?
Ja, zuerst war der Wunsch tatsächlich da. Ich bin ja in der Gastronomie groß geworden.
Okay, von Haus aus, also von
ja, Haus und her. Mein Großvater mütterlicherseits, der war auch im Wein. Also der war Verwalter bei Böcklin-Wolf sogar in der Pfalz.
Mhm.
Und bekannt, den kannte ich zwar gar nicht, aber meine Mutter sagte immer irgendwie, das müsste mir dann wohl in den Genen liegen mit dem Wein. Und weil ich irgendwann so mit 15 gesagt habe, ich will was mit Wein machen.
Okay.
Und dann habe ich nach dem Abitur eben diese Praktika gemacht, die man vor Geisenheim machen musste.
Mhm.
Und war als erstes beim Gunther Künstler.
Da kam das.
Und dann kam der mit diesem Getränketechnologie-Thema. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, vielleicht hat er ja recht.
Mhm. Ja klar, du kannst da in der Industrie auch arbeiten. Ne?
Ja.
Also du bist ja nicht nur auf die Weinbranche dann irgendwo.
Genau.
Fixiert. Ja.
Ja.
Spannend, ja, cool. Und dann finde ich es immer auch ganz spannend zu erfahren, was man so aus seinem Studium mitgenommen hat. Was hast du aus dieser Studienzeit für dich so Prägendes mitgenommen, was dich vielleicht heute noch, was dir heute noch hilft in irgendeiner Art und Weise, wo du sagst, das waren damals so Erlebnisse oder so ein Input, der mir sehr viel geholfen hat.
Also was ich mitgenommen habe, ist sicherlich das Netzwerken, könnte man sagen. Weil ich glaube, das ist etwas, was uns Geisenheimer auszeichnet, dass wir da ein sehr schönes Netzwerk haben und uns da auch alle sehr gut verstanden haben. Es wurde viel zusammen gemacht, viel gefeiert auch. Es gab einen echten tollen Zusammenhalt, der teilweise bis heute geblieben ist. Und das finde ich einfach sehr schön und das hat mich auch bis heute begleitet, mich das, ja.
Ja, das ist doch super.
Ja.
Hattest du da irgendwie auch einen Mentor oder eine Mentorin oder ein Vorbild irgendwie aus der Zeit?
Aus Geisenheim jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich würde schon sagen, dass mich der Gunther Künstler tatsächlich da doch stark beeinflusst hat.
Okay.
Der hat mir ja auch noch geraten, eine Ausbildung zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik zu machen.
Okay.
Weil er meinte, das wäre gut, wenn man dann noch mehr Praxis hätte.
Mhm.
Das habe ich dann auch noch gemacht vorher. Muss sagen, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Das war eigentlich nicht so toll. Und da war ich auch bei den Schwaben schon. Und das ist halt in einer Fabrik, ne? Und
ja,
mit Nachtschicht. Und ich dann als eine Frau mit Abitur, mit 18, also ich war da echt ein Alien, ja.
Okay.
Und das war irgendwie komisch. Und ich habe das aber durchgezogen.
Respekt,
und,
ja.
Ja,
ja, dann.
Gut, aber gut, ich habe es gemacht.
Hast du
die Erfahrung habe ich und bin dann aber jetzt schlussendlich doch echt froh, dass ich beim Wein gleich auch wieder gelandet bin, weil der Wein natürlich auch trotz dieser industriellen Herstellung, wo ich mich ja dann später bewegt habe, trotzdem ein Produkt ist, was sehr viele Emotionen mit sich bringt.
Ja.
Ich habe tolle Menschen kennengelernt, tolle Landschaften, tolle Regionen und das ist einfach nochmal was anderes, wie jetzt Apfelsaftkonzentrat zusammenzumischen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Genau, du hast ja schon erzählt, du bist dann nach dem Studium zu Mack und Schüle. Und erzähl mal, wie war dort deine Karriere? Also ich weiß jetzt noch, dass du zuletzt einen Managerin-Posten hattest. War das Key Account Manager? Oder
also ich habe, wie gesagt, angefangen mit Qualitätsmanagement. Und ich war ja dann 12 Jahre schlussendlich da, obwohl ich ja dachte, der erste Job, das machst du mal 2, 3 Jahre. Und ich habe aber dann neben dem Qualitätsmanagement sehr schnell auch ganz andere Welten kennengelernt, nämlich vor allem die Welt von Aldi.
Mhm.
Also ich habe bei Mack und Schüle diese großen Strukturen kennengelernt, Lebensmittel, Einzelhandel und Discount.
Mhm.
Und ich hatte mir ja in Geisenheim überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass beim Aldi Wein verkauft wird. Und ich weiß noch, am zweiten Arbeitstag war ich dann mit dem Ingo Mack Mittagessen, das war der Seniorchef. Und der hat mir dann erstmal die Aldi-Welt erklärt. Da dachte ich so, okay, interessant. Und da bin ich dann relativ schnell reingerutscht, weil natürlich gerade in diesen Bereichen das Qualitätsmanagement sehr wichtig war bei diesen ganz großen Kunden. Und habe dann nach und nach Vertriebsaufgaben, aber auch Einkaufsaufgaben übernommen und die Aldi-Welt sehr intensiv kennengelernt. Ich habe sowohl in Deutschland Aldi als Kunden betreut, als auch in anderen Ländern. War sogar mal in den USA.
Okay.
Und das war immer sehr spannend und hat mir auch echt großen Spaß gemacht. Und wir waren so organisiert, dass wir so Doppelfunktionen hatten, dass man Kunden hatte zum Betreuen, aber auch Einkaufsverantwortung. Dahinter steckte, dass man eben beide Seiten kennen sollte, um dann schnell und gut agieren zu können.
Okay.
Und über den Lauf der Jahre hinweg habe ich in vielen Ländern auch Wein eingekauft, natürlich auch immer in großen Mengen, dann wieder an Kunden verkauft.
Ja, um auch zu gucken, okay, was haben die für einen Bedarf und du hast es dann quasi angeboten.
Genau, und habe dann viele Länder auch bereist, das war toll. Also besonders gerne war ich immer in Italien und in Südafrika, das waren so meine Lieblingsländer.
Mhm.
Und habe da auch Italienisch sprechen gelernt, was ich bis heute noch sehr gerne mache und auch etwas vermisse momentan. Also ich brauche unbedingt italienische Kunden bald. Und ja, ich habe da einfach sehr viel gelernt in diesen großen Strukturen. Du, wenn ich überlege, das muss man sich mal klar machen, da sind ja Millionen von Flaschen über meinen Tisch quasi gegangen.
Ja.
Das ist also eine tolle Erfahrung gewesen.
Und der Markt, der ist ja riesig. Ja. Also die meisten Weinflaschen werden ja über den Discounter verkauft. Ja, das vergessen auch viele
mal
wieder.
Und das war zumindest damals in Geisenheim irgendwie gar kein Thema. Also dieser ganze LEH und Discount.
Aber war ja zu der Zeit schon aktuell, ja? Also da wurde ja schon immer viel Wein auch verkauft. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen entwickelt in den letzten 1-2 Jahrzehnten, dass das immer mehr wurde. Ja. Und da auch der Fokus auf Qualität dann auch, glaube ich, größer wurde. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Gebiet. Ich weiß nicht, wie weit darfst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Ich glaube immer, für viele ist so... sind so die Discounter, ich nenne es jetzt mal allgemein so, um nicht immer den einen zu nennen, ist immer so ein bisschen so ein rotes Tuch. Aber letztlich wird der meiste Wein halt über die Discounter verkauft. Und da ist ja auch bekannt, dass da auch stark preislich verhandelt wird. Ne? Und
ja, das stimmt.
Wie hast du das erlebt? Ist das ein hartes Geschäft?
Das ist sicherlich zum Teil ein hartes Geschäft. Ich habe das trotzdem immer als sehr fair erlebt. Also ich kann ja nur von diesen Erfahrungen mit diesem einen Discounter berichten. Mhm. Das war immer sehr fair und es hat sich ja auch ziemlich viel verändert, muss man sagen. Also als ich 99 angefangen habe, da gab es ja vielleicht noch viel mehr auch diese klassische Trennung in Fachhandel, Lebensmittelhandel, Discount. Und da war es wahrscheinlich ein Unding, Weine von höherer Qualität im Discount zu verkaufen. Das hat sich ja über die Jahre hinweg stark gewandelt. Mhm. Es sind immer mehr Premium-Produkte auch in den Discounter gelangt. Auch die, glaube ich, das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich geändert. Man sagt ja immer so, ja, guck mal, der Porsche steht auch beim Aldi auf dem Parkplatz oder beim Lidl, das ist so. Und die haben ja dann auch sehr viele Initiativen ergriffen, um die Qualitäten wirklich auch nachhaltig zu verbessern. Da war ja damals der Delmonego mit im Spiel, mit dem bin ich ja auch durch die halbe Welt gereist und habe die Lieferanten besucht und haben wir zusammen verkostet und immer wieder nachverkostet anhand dieser Benchmarks, die da entwickelt wurden. Und da hat sich unheimlich viel getan. Also du wirst heute keinen Wein mehr in diesen Regalen finden, der schlecht ist, was sicherlich vor 20 Jahren noch der Fall war. Und auch heute diese Premium-Weine, heute stehen ja auch VDP-Weingüter im Discount. Es gibt Aktionen von ganz renommierten Weingütern aus aller Welt und ich glaube, das hat sich einfach stark verändert und das kann man nicht mehr vergleichen, so wie es früher war.
Hört sich super spannend an.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein sehr gut bezahlter Job auch war. Deswegen jetzt auch meine nächste Frage. Wann war denn dann der Wendepunkt für dich zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich lasse das hinter mir und mache was komplett anderes?
Ja gut, da kamen ja noch ein paar kleine Zwischenstationen. Erstmal kam ja der Ruf in die Heimat sozusagen wieder. Ich hatte ja immer mal überlegt, dass ich gerne wieder zurückgehen würde. Dann hat mich, wie das manchmal so ist, ein Bekannter, der aus dem gleichen Ort kommt wie ich, der und bei Henkel arbeitet, angefunkt und hat gesagt, hier, wir haben hier einen Job bei Henkel im Weineinkauf. Wäre das nicht was für dich? Du wolltest doch mal wieder zurückkommen. Da habe ich gedacht, stimmt. Habe mich darauf beworben. Die haben mich dann auch, haben mir ein Angebot gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie, sonst kommst du hier nie mehr weg. Und habe das dann auch gemacht, habe dann bei Henkel im Weineinkauf gearbeitet.
Wie lange war das dann?
Ja, das war ein relativ kurzes Gastspiel. Das waren nur 15 Monate, weil ich dann doch gemerkt habe, das war mir einfach ein bisschen zu weit weg vom Produkt.
Mhm, ja. Okay.
Das sind ja andere Strukturen als in so einem Mittelstand. Da mussten viel PowerPoint-Präsentationen gemacht werden und so. Und das muss ich sagen, das lag mir nicht so. Und da habe ich dann gedacht, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Habe dann gekündigt und habe mir mal eine kleine Auszeit gegönnt.
Sehr gut.
Und war dann mal in Südtirol in den Bergen, bin gewandert, habe einfach mal ein bisschen ausgespannt und mal wieder die Akkus gefüllt.
Ja, manchmal braucht man so einen Abstand auch, um mal wieder auf alles von oben so drauf zu gucken oder
sich
zu sortieren einfach.
Da gab es natürlich auch schon Überlegungen, sich selbstständig zu machen, aber irgendwie, da war wohl die Zeit noch nicht reif. Da ergab sich so kein schlüssiges Konzept. Und in 2013 war dann das Jahr der Neuanfänge. Mhm. Da habe ich nämlich im März bei Rekendermann in Bingen angefangen. Auch wieder als Abteilungsleiterin Weineinkauf und auch wieder als Betreuerin für Aldi. Betreuerin, das hört sich jetzt so lustig an, als Kundenbetreuerin. Und das hat mich auch echt gefreut, weil mir hat das mit Aldi, wie gesagt, immer großen Spaß gemacht. Und ich habe meinen Mann kennengelernt 2013. Das war natürlich besonders toll. Ja, und dann ging das erstmal eine Zeit lang so dahin. Und dann haben wir unser erstes Projekt gestartet, was so der erste Schritt in die Selbstständigkeit war, nämlich Casa Kettenbach.
Das kam da ins Spiel. Das ist ja quasi, das hast du mir erzählt, das ist auch noch eine Selbstständigkeit von dir.
Genau.
Erzähl mal.
Ist ja, ich habe von meiner Oma ein altes Fachwerkhaus geerbt, was unter Denkmalschutz stand und steht. Und da habe ich auch, als ich nach Wiesbaden zurückkam, wieder drin gewohnt. Es war sehr stark renovierungsbedürftig, aber ich hatte unten mich da so eingerichtet in dem einen Stockwerk und habe da gewohnt. Und Volker war in Darmstadt. Wir sind dann so hin und her gependelt. Ja, und eines Tages ging die Gastherme kaputt.
Und dann eins zum anderen.
Kam eins zum anderen in der Tat, weil da gab's, die war schon so alt, da gab es keine Ersatzteile mehr für. Ja, wenn wir die Gastherme machen, müssten wir aber auch das machen und jenes machen und so und so. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Und am Ende des Tages haben wir dann die ganz große Lösung gemacht und haben das Haus einmal komplett entkernt und sehr aufwendig renoviert mit Lehmputz und Wandheizung wegen der Bauphysik und allem drum und dran. Und es ist super schön geworden.
Ja, auf den Bildern habe ich schon stark bewundert.
Es ist, also ich hänge da ja emotional dran, weil, wie gesagt, das von meiner Oma dieses Erbe ist. Und das ist
Kindheitserinnerungen hast du da auch, ne?
Ich habe ja da auch drin gewohnt als Kind, ne? Mit meiner Mutter. Und ich wollte das immer machen. Und dann, jetzt ist es genauso schön, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und da wir aber jetzt nicht selbst drin wohnen wollten, erstmal, weil wir gerne in die Stadt wollten.
Okay.
Und wir auch überlegt haben, wie wir dann doch die recht hohen Investitionen wieder refinanzieren können, haben wir uns dieses Konzept überlegt und haben das als Wohnen auf Zeit vermietet.
Mhm.
Das sind zwei Wohnungen und die sind komplett möbliert und ausgestattet.
Und sehr schön vor allem. Ja, so ist wirklich toll.
So ein bisschen noch mein Fable für die Innengestaltung entdeckt.
Kannst du dich voll ausleben.
Ja, cool. Und ich muss sagen, wir haben jetzt, die meisten Gäste sind so zwischen 3 und 6 Monaten da, manche auch mal ein Jahr.
Das sind alles irgendwie Geschäftsleute, im Rhein-Main-Gebiet.
Genau, Geschäftsleute, die dann ein Projekt haben und eine Hotelalternative wollen. Wir haben auch immer mal Amerikaner, weil ja das Hauptquartier in Erbenheim ist, recht nah.
Stimmt, ja.
Und was wir auch vermehrt hatten, waren Leute, die in ihrem Haus oder in der Wohnung irgendeinen Wasserschaden oder Schimmel hatten.
Die renovieren mussten.
Und die mussten dann für ein paar Monate raus und renovieren.
Okay.
Was mich besonders freut, ist, dass die Leute sich immer total wohlfühlen und sagen, gerade die mit dem Renovieren, die sagen immer, oh, das ist jetzt quasi so ein Glück, dass wir hier so eine schöne Umgebung haben, weil das ja für die echt immer ein Schock ist, wenn sie da raus müssen. Und das freut mich immer total. Und ich merke auch immer, wenn ich da bin, ja, es ist einfach
heimelig.
Sehr heimelig und sehr schön. Ja, genau.
Doch, es ist wunderschön. Und ich habe mich dann, ich dann so das erzählt hast, habe ich ja dann mal geschaut, okay, die vermieten das? Wieso wohnen die da nicht selber drin? Aber klar, du hast ja jetzt erklärt.
Das
ist aber irgendwann mal wahrscheinlich geplant, oder?
Mal gucken.
Aber so ist es ja ein nettes Einkommen.
Auf jeden Fall.
Und
ja.
Wenn die auf Zeit drin sind, hast du da ja auch jetzt nicht wie in der Pension oder sonst was da ständige Wechsel.
Genau. Also wir vermieten auch ab 4 Wochen.
Mhm.
Das ist die Mindestmietdauer.
Cool.
Ja, das haben wir 2015 gemacht bis 16. 2015 haben wir dann auch noch geheiratet.
Schlag
auf Schlag, genau.
Aber da grätsche ich jetzt mal gerade rein, weil ich das spannend finde. Aber auch eigentlich sollte es auch nichts mehr Besonderes sein. Aber ihr habt euch für deinen Nachnamen entschieden.
Ja, genau.
Wie kam das?
Ja, das war ganz lustig auch, weil ich hatte mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann kam Volker und sagte, ja, ich will Kettenbach heißen.
Ach.
Da habe ich gesagt, okay, gut. Und damit war das Thema durch. Ja,
ja. Mega.
Und also er hieß Sauer vorher.
Hat ihm nicht so gefallen wahrscheinlich, oder?
Ja, er hat ihm nicht so gefallen. Und ich habe dann schon auch gedacht, Sauer. ich weiß noch, als er zu meiner Mutter kam, da hatte er das Auto umgemeldet und dann stand schon drauf WIVK. Und dann sagt er, guck mal, Brigitte, also das ist meine Mutter, ich habe schon mal hier
die Initialen
geändert.
Ja,
ne?
Cool.
Genau. Und
finde ich mega, wirklich, weil das ist, also ich kenne es aus meinem Umfeld, sind ja auch viele aus der Landwirtschaft und aus dem Weinbau und da ist es noch sehr traditionell und da wird es oft erwartet, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt, was eigentlich Quatsch ist, ja. Und mich nervt auch diese Nachnamensgeschichte immer.
Ja.
Deswegen freue ich mich, wenn es da auch Beispiele gibt, wo es eben andersrum ist. Oft ist es dann so, dass die Männer dann den Nachnamen der Frau annehmen, wenn da irgendwie schon ein Unternehmen dahinter steckt, ein Weingut oder was, ja, weil es dann vielleicht auch Sinn macht. Genau.
Ja.
So ist es ja bei der Annette auch gewesen. Und dann macht es auch Sinn und dann können die Männer das auch den anderen Männern gegenüber auch toll erklären und kommen da nicht so in die Bredouille. Aber klar, wenn es ein schöner Nachname ist und es ist am Ende nur ein Name.
Ja. Gut, wir wollten nicht, also weder er noch ich, dass jeder seinen Namen behält und auch keinen Doppelnamen. Und insofern, aber wie gesagt, ich hatte mich da eigentlich noch gar nicht gedanklich mit beschäftigt. War er schon vorangeprescht.
Ja, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das wollte ich unbedingt wissen.
Ja.
Weil ich ja immer so das Gefühl habe, dass das ein großes Thema ist für viele Männer.
Ja.
Und dann?
Genau, und dann war ja, dann hatten wir geheiratet, das renoviert, die ersten Mieter waren da, okay, und jetzt? Ja, und dann kam wieder dieser Gedanke, okay, mit der Selbstständigkeit kann das noch einen Schritt weitergehen.
Mhm.
Ja, gesagt, getan. Ich habe dann zu Ende 2016 gekündigt bei Rick Hendermann. Und wir haben 2017 im Januar die Firma Vicosmo gegründet.
Mhm.
Und der Gedanke war am Anfang, dass ich einen Weinhandel aufmache. Und zwar jetzt keinen stationären Laden, sondern Weinhandel, so wie ich das halt kannte. Ne? Ich Projektweine, ich hatte ja gute Kontakte sowohl zu Lieferanten als auch zum Handel. Und da dachte ich, da fange ich mal mit an. Und dann war ich 2017 im März dann das erste Mal, also als Jasmin Kettenbach, quasi als Unternehmerin auf der ProWein. Und da hat sich das Blatt nochmal gewendet. Ich habe dann gemerkt, manchmal hat man ja so Momente, wo einem das nochmal so bewusst wird, dass das eigentlich Quatsch ist.
Mit was dem du ursprünglich vorhattest. Ja.
Genau, weil es gibt ja sehr viele große, etablierte Weinhändler. Und da hat sicherlich niemand auf den Nächsten gewartet, gute Kontakte hin oder her. Und was aber eigentlich noch viel entscheidender war, war, dass ich auf dieser Messe, ich habe ja mit vielen gesprochen, die ich kannte, Produzenten, ich wurde so viel gefragt, was ist los auf dem deutschen Markt, was passiert da, was muss ich machen, wie muss ich mich positionieren. Also ein unheimliches Informationsbedürfnis.
Mhm.
Und dann gleichzeitig gepaart mit dieser wahnsinnigen Menge an Weinen, die ja da präsent ist und die ja eigentlich alle auf den deutschen Markt und natürlich auch auf andere wollen.
Mhm.
Also das ist ja manchmal fast schon überwältigend viel und ja auch sehr komplex, wie viele Anbieter
und
es da gibt.
Und die ProWein wird ja auch immer größer, ne?
Genau.
Da siehst du ja mal, wie stark das Interesse auch ist, hier auf den deutschen Markt auch zu kommen.
Genau.
Ne?
Und da habe ich gedacht, Mensch, es gibt irgendwie überhaupt kein Tool, was mal diesen Markt transparent macht, was Informationen liefert. Diese ganzen Sachen, die eben wichtig sind für diese Marketing- und Vertriebsaspekte.
Mhm.
Und ich wusste ja aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist, solche Informationen zu haben. Es war ja dann auch irgendwann so, dass du nicht mehr einfach nur diese Flasche Wein auf den Tisch stellen konntest und einen Preis nennen konntest, sondern du musstest Argumente liefern, warum soll das eingelistet werden, stellt sich der Wettbewerb dar, warum dieses Etikett? Also man brauchte sehr viele Informationen, um diese Argumente einfach zu untermauern.
Die hattest du damals auch noch nicht wirklich, oder?
Doch so wir haben die halt, das wollte ich halt gerade sagen, also ja. Wir haben das bei Marc und Schüle auch schon gemacht, aber ich weiß halt aus der Erfahrung heraus, dass das einfach sehr aufwendig und zeitintensiv ist, sich diese Informationen zu beschaffen. Und wenn du sie dann hast, was ist morgen? Ja,
es ändert sich ja ständig.
Es ändert sich ständig und du musst halt auch immer diese Quintessenz daraus ziehen. Was ist jetzt das, was mir wirklich das Argument liefert, um beim Kunden zu punkten? Und da dachte ich, Mensch, die Welt hat sich ja verändert. Es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, Daten zu sammeln, zu erfassen, zu verarbeiten. Warum machen wir nicht ein Tool, was eben diese Informationen liefert und Marktinformationen bietet? Damit, das hätte ich mir, glaube ich, immer gewünscht früher, ja. So, und da hatte ich ja den richtigen an meiner Seite, weil Volker ist ja Wirtschaftsinformatiker.
Okay.
Und da haben wir dann nach der Prowein angefangen, die ersten Überlegungen in diese Richtung zu starten. Und dann haben wir erstmal das ganze Weinrecht durchgekaut und haben uns überlegt, wie soll die Struktur dieses Systems sein, haben den Markt Strukturen analysiert, ja, die auch die Supermärkte, die Discounter, was wollen wir abbilden, wie oft und so weiter. Da ist also ganz schön viel Hirnschmalz reingeflossen.
Das glaube ich, das hört sich auch ziemlich nach viel Arbeit an,
ja,
oder?
Also, ja, das war sehr viel Arbeit und dann ging es natürlich auch darum, wie kommen wir denn überhaupt an die Daten? Dann haben wir eine eigene Methode entwickelt, wie wir Daten erfassen. Mhm. Und haben dann auch Mitte 2017 angefangen, Daten strukturiert und kontinuierlich zu erfassen und auch geschaut, funktioniert das überhaupt, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen das ja auch so abwickeln, dass wir schnell viele Daten verarbeiten können, weil da sitzt ja keiner mit der Liste und schreibt das irgendwie auf oder tippt das irgendwo rein. Ne? Mhm. Und das hat sich gezeigt, das geht, das funktioniert. Und dann haben wir halt immer weiterentwickelt und das hat dann auch manchmal etwas länger gedauert als geplant.
Ja, das ist ein Prozess.
Das ist ein Prozess, genau. Es war auch nicht ganz einfach. Die Weinbranche ist ja auch noch recht traditionell in solchen Dingen. Am Anfang zu erklären, was wir da überhaupt machen, ohne dass man wirklich was in der Hand hatte. Das sieht heute anders aus, komme ich gleich nochmal drauf. Aber das war sicherlich etwas, was nicht ganz so einfach war. Und wir haben dann entwickelt, auf Basis meiner Erfahrungen und natürlich schon auch in Gesprächen mit anderen, aber wir haben dann einfach mal losgelegt. Und ja. Volker hat sehr viel alleine entwickelt, was diese Software angeht, weil auch da ist es sehr schwierig, dass man Softwareentwickler findet. Da ist Deutschland wirklich ein Entwicklungsland.
Ach so,
und
ja.
Wenn man welche findet, sind sie sehr, sehr teuer. Und so hat er am Ende mehr selbst entwickelt, als er eigentlich wollte, sagt aber heute, dass er eigentlich froh ist, weil jetzt ist es auch so, wie wir es wollten und es ist auch in unserer Hand sozusagen.
Aber jetzt muss ich nochmal fragen, weil du sagst, das ist teuer. Ihr musstet dann ja schon ein bisschen auch aufs Geld gucken, ne? Weil hattet ihr in der Zeit ein Einkommen?
Also was ich am Anfang noch gemacht habe, wir haben uns auch noch finanziert über Beratung. Also ich habe Unternehmen beraten.
Mhm. Um das einfach...
Einfach
ja,
um das genau in dieser Phase zu finanzieren.
Ja, weil das ist ein längerer Prozess, stelle ich mir so vor. Du hast es ja auch immer mal wieder erwähnt. Ich hatte es nie so richtig ganz verstanden, wie das am Ende werden soll, aber ich fand es mega spannend.
Ja.
Und was ich auch noch sagen wollte, und das ist ja eigentlich immer das Beste an der Sache, wenn man einen Bedarf hat. Ja? Mhm. Du hast damals gemerkt, mir fehlen da Informationen, wie komme ich denn an die ran? Und da ist irgendwo ein Bedarf und du findest dafür eine Lösung. Und das ist eigentlich die beste Grundlage für eine Selbstständigkeit.
Ja, genau. Und was natürlich auch noch der Vorteil an diesem Modell ist, es gibt es so noch nicht.
Genau.
Ja, und das ist natürlich als Startup auch ja
perfekt.
Ganz gut, wenn man so ein USP hat und man dadurch, gut, es ist auch wieder, man hat keine Konkurrenz, man weiß auch erstmal nicht, wie stelle ich mich da auf, auch preislich. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Riesenvorteil.
Du musst das ausprobieren, oder?
Genau, man muss es ausprobieren, ja.
Aber magst du jetzt mal erklären, wie das Ganze jetzt funktioniert? Oder was du mit deinen...
Ja, genau. Also wir haben dann entwickelt und entwickelt, genau. Und heute ist es also so, dass unser Angebot tatsächlich soweit ist, dass sich die Kunden eben mit Hilfe dieser zielgerichteten Informationen innovativer und kreativer arbeiten können. Sie können ihre Produkte und Marken entwickeln, können auch Time to Market reduzieren und können wirklich dann auch zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Und wie das funktioniert, ich sehe schon deinen fragenden Blick.
Ja, ich frage mich, wer sind denn die Kunden?
Genau, soll ich das, kann ich auch zuerst sagen.
Wie du meinst, ja. Also wer ist denn eure Zielgruppe?
Genau, also unsere Zielgruppe, ich unterscheide da jetzt mal zwischen Unternehmen und Menschen. Das ist mir nämlich in den letzten Tagen auch nochmal bewusst geworden. Wenn wir zuerst mal an die Unternehmen denken, dann sind das sicherlich die Top 5 Betriebe in den jeweiligen Weinbauländern. Produzenten, große Produzenten.
Kellereien,
genau. Und aber auch natürlich die Zwischenhändler, Importeure und so weiter. Und natürlich kann das auch in einem nächsten Schritt etwas sein für größere Weingüter, die sich in diesen LEH- und Discount-Strukturen schon bewegen oder vielleicht auch dahin wollen. Wir haben jetzt eine sehr schöne kleine Erfolgsgeschichte gehabt. Ich habe ein Weingut beraten und auf Basis dieser Informationen und Marktdaten, und die haben es geschafft, innerhalb von ein paar Tagen da einen Abschluss zu machen, wo sie doch einen signifikanten Umsatz mit erzielt haben. Und das hat mich jetzt besonders gefreut, gemerkt habe, es funktioniert und der Plan geht auf sozusagen. Genau, das sind die Unternehmen und am Ende des Tages natürlich auch der Handel selbst. Aber die sind ja auch immer sehr daran interessiert, was macht mein Wettbewerb. Und ich weiß aus diesen Gesprächen auch mit den Einkäufern, dass gerade weil Wein so ein spezielles Produkt ist, die oftmals gerne Detailinformationen hätten, zum Beispiel Geschmacksrichtungen, wie entwickeln sich die, bei welchen Regionen, in welchen Zeiträumen. Und das gibt ja kein anderer her, das hat keiner. Das hat auch ein Nielsen nicht, weil die haben ja meistens nur sehr grobe Daten.
Und eher auch so Einkaufsdaten. Also das geht, glaube ich, über die Scanner-Codes.
Genau.
Ne? Ja.
Also das kann man nicht vergleichen.
Gut, können die das auch aufschlüsseln? Wie weit können die das aufschlüsseln?
Die haben nur sehr grobe Daten. Also
okay, aber da werdet ihr detaillierter dann?
Ja, sehr detailliert. Ja. Wir erfassen ja alle Produktmerkmale, die es gibt. Das sind teilweise bis zu 70, 80 Stück pro Produkt. Und so detailliert können wir auch in die Analyse gehen. Je nachdem, was jemand eben wissen will oder braucht.
Okay. Das heißt, ihr, wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme und sage, hier, ich will jetzt ein bestimmtes Produkt runterbrechen auf die in die Details, oder was ist das Ziel?
Ich mache vielleicht gerade noch mal kurz den Schlenker mit den Zielgruppen fertig, weil mir das eigentlich noch mal ganz wichtig ist, was die Menschen angeht. Wie ich ja vorhin schon sagte, ist ja die Weinbranche teilweise noch sehr traditionell. Und ich habe gemerkt, dass doch so die Generation, die noch älter ist als ich, sich manchmal etwas schwer tut mit diesen ganzen Themen, weil die sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen können, wie das funktioniert. Und was ich mir wünsche an Menschen dann in diesen Unternehmen ist, dass die so jung sind, dass es für die ganz selbstverständlich ist, mit diesen digitalen Tools zu arbeiten, weil die auch damit aufgewachsen sind und aber trotzdem schon eine gewisse Erfahrung und Standing haben, dass sie das in ihren Unternehmen auch einsetzen können.
Okay.
Das wäre toll. Und ich glaube, das ist was, was mir in den letzten Tagen nochmal so bewusst geworden ist. Und da werden wir jetzt auch unsere Vertriebsaktivitäten etwas drauf ausrichten in diesem Jahr. Also unser System ist im Prinzip ja ein Online-Portal, wo sich die Kunden einloggen können. Und das basiert dann auf einem Abo-Vertrag, also zum Beispiel über 12 Monate.
Okay.
Und du kannst dir das so vorstellen, also erstmal ist es ein virtueller Store-Check. Ja, du siehst alles, was es dann da gibt in diesen Märkten, auch mit Bildern. Und dann kannst du eben dir Analysen machen, passend zu deiner Fragestellung. Und so Fragestellungen typische sind: Ich will ein neues Produkt positionieren. Wie sieht mein Wettbewerb aus? Wie sind die preislich positioniert? Wie passe ich da rein? Brauche ich noch irgendwelche USPs, um mich vom Wettbewerb abzugrenzen?
Okay.
Wie haben sich bestimmte Dinge entwickelt, wie Geschmacksrichtungen? Ich will einen neuen Wein beim Kunden XY platzieren, habe eine tolle Ausstattung und der sagt dann, ja, sieht super aus. Was machen wir denn rein? Was gibt's denn noch nicht bei den anderen? Oder was gibt's vielleicht auf jeden Fall, was wir noch nicht haben? oder auch Trends erkennen. Ja? Je länger wir das natürlich beobachten, desto besser können wir Entwicklungen erkennen und Trends. Marktlücken, wo ist die Lücke im Regal?
Ja.
Und da wir ja dieses ganze Weinrecht hinterlegt haben sozusagen oder alle Informationen, du musst dir vorstellen, wir haben alle Weinlagen, die es in Deutschland und auf der Welt gibt, im System.
Sodass, Weinlagen,
ja,
okay.
Sodass wir dann auch sagen können, okay, die und die gibt es schon und die könnte es noch geben. Also die gibt es quasi.
Die wären noch frei.
Die wären noch frei, genau. Ja. Natürlich muss man dann gucken, geben die überhaupt dann die Mengen her, die für bestimmte Kunden gebraucht werden. Aber da steckt also noch sehr, sehr viel Potenzial drin.
Wir hatten gestern eine Piwi-Verkostung. Und da haben wir dann auch so drüber philosophiert, hatten also 6 Weine. Einen habe ich uns hier mal auch eingeschenkt. Und da war eben auch das Thema, wie könnte man wirklich diese, wir haben sie dann Zukunftsweine genannt, eben aus ja, fast pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, Neuzüchtungen teilweise auch, die weniger gespritzt werden müssen, nachhaltiger sind und so weiter. Aber eine Kollegin meinte, 3% würden die im Moment nur auf dem Markt ausmachen. Wenn ich jetzt als Kunde komme und sage, hier, wie kann ich da was positionieren? Wie würde man da vorgehen? Wäre das eine Vorgehensweise?
Könnte man auf
jeden Fall. Dass man sagt, hier, ich habe jetzt hier so einen Cabernet Carol, den würde ich gerne pflanzen.
Ja.
Ist das eine Vorgehensweise oder ist das jetzt zu klein angefangen?
Nee, gar nicht. Also man könnte ja auf jeden Fall schauen, wie kann ich ein Konzept positionieren? Was hat der Wein, der da platziert werden soll, für Merkmale und wie passen die bei welchen Kunden rein? Ich meine, du hast jetzt Sachen angesprochen wie Nachhaltigkeit oder das sind ja Themen, die auch wichtig sind. Das Thema Bio ist ja nach wie vor immer noch wichtig. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft so bleiben wird. Und der Handel ist immer auf Suche nach Innovationen, nach Neuigkeiten. Also das sind ja Sachen, mit denen man dann da punkten kann.
Hm, ja. Und wie konntest, also du hast gesagt, du hast dein Know-how damit eingebracht. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr, also hat jeder so sein Steckenpferd? Volker hat den IT-Bereich abgedeckt und
genau.
du hast dann in deinen Erinnerungen und in deinen Erfahrungen das alles damit eingebaut? Oder wie kann man sich so einen Weg, so einen Prozess vorstellen? Vielleicht kannst du das kurz mal.
Ja, also im Prinzip war es so, dass, oder ist es heute noch so, dass jeder seine Aufgabenbereiche hat. Volker, die IT und auch strategische Fragen. Der war ja schon immer selbstständig, bis auf 2-3 Jahre, die er mal bei der Telekom war. Und ich diesen Weinpart, also das Fach-Know-how und natürlich auch den Zugang in die Branche und zu den potenziellen Kunden. Und auf der einen Seite haben wir natürlich viel gesprochen. Volker hat erstmal viel Wein-Know-how, also gerade von diesen rechtlichen Rahmenbedingungen gelernt, weil wir ja schauen mussten, wie können wir das alles so abbilden, dass es nachher auch in sich schlüssig ist und dass diese Funktionen erfüllt, die wir dann haben wollen.
Ja, dass es sicher ist und vom Gesetzlichen her auch passt.
Ja, genau. Ja. Und da haben wir uns auch wahnsinnig viele Gedanken gemacht und einfach sehr viel gesprochen. Wir sind das ganze Produkt durchgegangen. Ja, wir erfassen ja auch, welche Flasche ist das und teilweise Flaschengewichte, die Etiketten, welche Auszeichnungen, wie hängt das zusammen? Ja, also wir haben sehr viel gesprochen und ich habe dann natürlich, wie du gesagt hast, aufgrund meiner Erfahrungen und meinen Bedarfen, die ich früher hatte, mir erste Berichte überlegt, die da sinnvoll sein könnten. Und wir haben ja auch einen Friendly Customer, mit dem haben wir auch sehr viel gesprochen und haben natürlich auch auf Basis deren Bedarfs und derer Wünsche einfach Berichte und Auswertungen entwickelt.
Was bedeutet das dann? Ist das quasi euer Friendly Customer?
Ja, das ist...
das mal kurz, wer das vielleicht noch nicht gehört hat.
Genau, also Friendly Customer, mit dem haben wir im Prinzip angefangen und das war ein sehr, würde ich sagen, partnerschaftliches oder ist es immer noch miteinander arbeiten.
Also schon ein reeller Kunde?
Ja, es ist ein reeller
nicht
Kunde.
Nicht kein Dummy oder
nee, es ist ein reeller Kunde.
Ja.
Und am Anfang habe ich denen die Auswertungen noch manuell sozusagen gemacht, habe dann immer gesprochen, was braucht ihr, welche Themen sind für euch relevant, habe das dann manuell gemacht und das ist dann quasi in die Entwicklung mit eingeflossen, sodass wir das heute eben über das System abbilden können.
So habt ihr quasi auch gelernt, ne?
Genau.
Ein Stück weit.
Genau.
Was ja. da für einen Bedarf herrscht und was am Ende gebraucht wird.
Genau, ja.
Spannend.
Ja, und jetzt sind wir, wie gesagt, so weit, dass wir unsere Version 3.0 fertig haben. Mhm. Die 2.0, die haben wir irgendwie intern übersprungen. Und jetzt
überholt
wollen wir halt jetzt mal gucken, wie wir dann weitermachen mit unseren Vertriebsaktivitäten. Das ist ja in Corona-Zeiten auch nicht so ganz einfach.
Ja, genau. Da wäre jetzt so eine Messe, wäre auch eine ganz gute Plattform eigentlich, ne? Oder wie gehst du da vor?
Ja, also wir hatten ja letztes Jahr schon vor, auf der Powein nochmal den aktuellen Stand zu präsentieren im Gespräch. Also wir haben da keinen Stand, das können wir uns noch nicht leisten.
Ja, braucht es auch manchmal gar nicht, sind ja alle da, muss ja nur hingehen.
Ich denke auch, also bevor man die Leute von ihren Ständen wegkriegt, weil die ja auch alle so viele Termine haben, ist es besser hinzugehen. Ja. Und das wäre natürlich schon schön gewesen, das jetzt einfach nochmal von Angesicht zu Angesicht zu machen. Eigentlich ist Corona gar nicht so ein Showstopper für uns, weil ja auch diese Kunden in diese Kanäle liefern, die gar nicht so betroffen sind. Also diese großen Kennereien und Produzenten, der Weinabsatz im LEH und Discount steigt ja eher.
Steigend, ja.
Aber man hat natürlich trotzdem aufgrund dieser allgemeinen Verunsicherung das Gefühl, dass diese Investitionsbereitschaft etwas geringer ist.
Ja, okay.
Und auf der anderen Seite denke ich aber, dass uns das über kurz oder lang auch Corona ein Pluspunkt sein kann, weil die Leute natürlich jetzt auch angefangen haben, sich mal mehr mit diesen Möglichkeiten zu befassen und das nicht mehr so fremd alles ist, ja, sei es jetzt ein Videocall oder...
Also diese Digitalisierung.
Diese Digitalisierung,
meinst du, ne?
Genau. Ja, oder wir können ja auch heute unser Produkt am Bildschirm zeigen. Ich kann den Bildschirm teilen, wenn ich eine Videokonferenz mache.
Ja.
Das ist ja eigentlich alles besser. Und ich hatte gerade die Tage einen Anruf von einer Italienerin, die hat dann gesagt, ja, ich konnte ja gar nicht reisen, ich konnte ja gar nicht in die Märkte, ich brauche Daten, ich brauche Informationen.
Ja.
Wobei das mit dem Reisen vorher schon, ich meine, was machen die im Markt? Ja, die machen dann ein paar Handyfotos. Kenne ich ja von mir
ist
früher
ja eher
und
dann.
Wie gesagt, übermorgen ist es schon wieder anders. Und ich glaube, dass auch nach Corona dieses Reisethema immer noch präsent sein wird, weil man hat ja jetzt gemerkt, es geht auch anders. Man muss nicht mehr wegen jedem Meeting irgendwie durch die halbe Welt fliegen, weil wenn Corona vorbei ist, kommen wieder Themen hier wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz auf, wo das Reisen irgendwie im Brennpunkt steht. Und ich glaube, daher spielt Corona oder diese Entwicklung uns so ein bisschen in die Karten, weil wir ja mit diesem digitalen Tool arbeiten und weil da jeder von der ganzen Welt aus drauf zugreifen kann.
Ja, das ist natürlich super.
Ja.
Und klar, die beschäftigen sich jetzt damit und dann ist das nichts mehr Neues auf jeden Fall.
Ja.
Wie ist das mit dem Onlinehandel? Könnt ihr das auch in irgendeiner Form erfassen?
Könnten wir schon, ist aber jetzt momentan nicht unser Fokus.
Okay, ja. Du hast mit deinem Mann Volker, machst du das Ganze?
Ja.
Klar, die Casa Kettenbach war ja schon euer gemeinsames Projekt und jetzt wie Cosmo. Das ist natürlich ja speziell, ne, mit seinem Ehepartner ein Unternehmen zu gründen und dann auch täglich zusammenzuarbeiten.
Ja.
Das kennt man ja aus der Weinbranche, aus Familienbetrieben kennen das die Weingüter, kleinere Unternehmen auch, dass die Familien alle zusammenarbeiten. Das ist ja auch nicht immer einfach. Hast du da irgendwelche Tipps, Tricks, wie ihr das besonders gut hinbekommt? Was ist das A und O?
Also wir reden viel.
Ja. Kommunikation.
Also Kommunikation auf jeden Fall. Und also ich muss sagen, wir haben auch schon sehr unterschiedliche Denkweisen. Volker ist ja sehr strukturiert, sehr analytisch. Ich dachte auch immer, dass ich relativ strukturiert sei. Wurde ich jetzt aber eines Besseren belehrt.
wenn du einer hast, der da noch krasser ist.
Und
klar.
Und wir diskutieren manchmal auch sehr heftig. Aber was das Gute daran ist, mal die Perspektive zu wechseln. Weil wenn man sowas Neues macht, ist es auch wichtig, wirklich mal das Alte, was man seit 20 Jahren kennt, mal loszulassen und zu denken, ja, ich muss mir das mal angucken, ob ich das nicht auch mal anders betrachten könnte. Und da habe ich schon das ein oder andere einfach auch gelernt und sehe das jetzt anders. Und Ich glaube aber, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man einfach miteinander redet.
Aber schafft ihr das zu trennen? Also das habt ihr oder geht es immer ineinander über? Das ist ja immer so ein bisschen das, dass man das immer so mit ins Private so extrem mit reinnimmt, was natürlich auch gut ist, man lebt es ja auch. Und aber sagt ihr euch manchmal auch, ja und jetzt, keine Ahnung, ab 8 Uhr abends ist privat, da reden wir nicht über das Geschäft.
Das klappt eigentlich ganz gut.
Ja.
Also manchmal,
habt ihr das festgelegt oder
nein,
läuft das so automatisch?
Nee, haben wir nicht festgelegt. Mhm. Manchmal ist das so, dass wir da, also wir reden eigentlich wenig abends über das Geschäft. Manchmal ist es so, dass irgendwie entweder Volker oder mir um 10 irgendwas einfällt. Dann sagt man, Mensch, ich habe da so eine Idee und da muss man nochmal drüber reden. Aber dann ist es auch, und dann redet man dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde drüber, aber es ist jetzt nicht so, dass das ständig der Fall ist oder dass man gar nicht abschalten kann. Also das.
Und wie machst du das von den Arbeitszeiten her? Selbst und ständig, sagt man ja immer ganz gern. Habt ihr das auch irgendwie strukturiert, dass ihr sagt, okay, wir haben von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, keine Ahnung. Oder
also unsere Bürozeiten sind von 9 bis 18 Uhr. Ja. Außerhalb läuft ein Anrufbeantworter.
Sehr gut.
Ja,
so muss man sich ja schon durchstrukturieren,
ja,
oder?
Ja.
Weil das läuft ja jetzt auch. Ihr seid jetzt ja quasi im Markt und jetzt kann es richtig losgehen.
Jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar mehr Kunden.
Ja, sehr gut.
Ja, genau.
Und das ist aber auch, da siehst du dich auch in der Akquise dann auch, oder? Weil du am Anfang sagtest, Volker Vertrieb mehr, aber klar, ihr müsst da jetzt beide ran.
Ja, nee, also der Volker, nee, kein Vertrieb, ich hatte gesagt, um strategische Sachen kümmert er sich.
Okay.
Der Vertrieb, das ist eher bei mir angesiedelt, weil ich ja, wie gesagt, diesen Zugang in die Branche habe.
Richtig.
Und ich auch die Sprache der Branche spreche. Also ich bin so ein bisschen auch der Übersetzer.
Ja, das braucht es, glaube ich.
Ja, weil das... Volker lebt da wirklich in einer anderen Welt, weil der einfach da in dieser Technikwelt auch lebt. Der kann auch sehr gut reden, aber der spricht eine andere Sprache.
Mhm.
Und ich glaube, es ist wichtig, einfach dann jemanden zu haben, der dann quasi da vermittelt und den Bedarf oder die Bedürfnisse der Kunden dann einfach übersetzt für ihn, was er dann draus macht.
Ja, genau.
Was ich auch noch toll finde an meiner Selbstständigkeit, das muss ich ja nochmal sagen, ist, finde ich, dass ich ja meinen Tag so selbstbestimmt gestalten kann. Und das fängt schon bei so Kleinigkeiten an, wenn eins meiner Patenkinder anruft und sagt, ich habe Bauchweh, kannst du mich mal aus der Schule abholen? Ich habe die Mama nicht erreicht und ich kann das dann machen. Ja. Und das ist einfach toll.
Diese Flexibilität.
Die Flexibilität und irgendwie das Leben quasi so im Ganzen zu leben. Nicht immer das eine den ganzen Tag und das andere dann so drumherum verteilt.
Komplett selbstbestimmt.
Ja,
genau. Das verstehe ich gut.
Ja.
Das ist ein großer Vorteil der Selbstständigkeit. Ja. Ich kenne ja beide Seiten, deswegen finde ich das immer so spannend, mich da auch mit verschiedenen zu unterhalten. Und deswegen habe ich den Podcast auch entschieden, wirklich die Selbstständigen zu zeigen. Mhm. Weil ich finde, als Selbstständige liegt viel mehr Verantwortung auf dir. Klar gibt es auch angestellte Jobs, wo du viel Verantwortung haben kannst. Ich meine, das hattest du ja auch.
Ja.
Aber am Ende kommt jeden Monat kommt's Gehalt. Ja, das ist sicher. Wenn du krank bist, bist du krank. Dann übernimmt irgendjemand deinen Job.
Genau.
Wenn du selbstständig bist, dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Jetzt auch gerade in so einer Pandemie. Ja? Da haben es die Selbstständigen auch... Also die jetzt gerade davon auch stark betroffen sind in ihrem Business, die haben es da echt schwer, weil was machst du denn dann, ja?
Ja, das stimmt. Also bin ich voll bei dir. Und dieses, man hat auch als Angestellter Verantwortung, aber am Ende des Tages steht halt da immer irgendeine Firma dahinter, ne? Und ich glaube manchmal, dass man sich als Angestellter, wenn man auch so perfektionistisch veranlagt ist, dann ja manchmal viel zu viele Gedanken macht, ja, weil man macht ja einen guten Job und aber man hat trotzdem, diese Verantwortung ist irgendwie anders als die des Selbstständigen.
Und du hast die Fäden auch nicht komplett in der Hand.
Du hast sie nicht komplett in der Hand und du kannst ja auch ganz anders agieren. Ich habe mir früher keine Gedanken gemacht. Ich sollte ja auch reisen. Ja, dann bin ich nach Italien gefahren und war ich ja oft nach Südafrika, nach USA. Beim Besuch beim Joe Gallo, das war auch so ein tolles Erlebnis, die kam ja vor wie bei der Papst-Audienz. Naja, und wenn du jetzt als Selbstständiger dann reist, das überlegst du dir halt schon mal, ne? Und
Das klar, ist einfach dann anders, musst du erstmal aufs Budget auch gucken.
Genau, ja.
Ja, irgendwann.
Ja,
irgendwann, genau. Das kann ja auch ein Ziel sein, ne?
Das Gute ist ja bei unserem Business, ich würde ja gerne noch viel mehr reisen, wenn es dann hoffentlich irgendwann mal wieder geht, dass wir das ja auch von unterwegs aus steuern können. Hm. Weil so wie natürlich alle Kunden von der ganzen Welt darauf zugreifen können, können wir es auch von unterwegs steuern.
Und könnte es zeigen dann, ne?
Genau. Also mein Traum ist ja der Roadtrip durch Italien. Weißt du, einmal den Stiefel runter und ja, auf der anderen Seite wieder hoch und in, weiß ich nicht, 6-8 Wochen so
mal. Aber als Geschäftsreise? Nee, so verknüpft nee, wahrscheinlich.
Ja, verknüpft, so, genau.
Ja. Also das heißt, du fährst auf Urlaubstour und nimmst deine Arbeit mit und entscheidest genau, dann selber, heute lege ich mich mal an den Strand und ja, morgen... Ja.
Wir haben auch in diesem Jahr 2018 war das, glaube ich, da haben wir waren wir auch in Südtirol im Urlaub und haben irgendwie nochmal diese Architektur, sagt man dazu, auch bei der Softwareentwicklung nochmal durchgesprochen. Und wir haben das irgendwie 2-3 Stunden morgens gemacht und mittags sind wir halt wandern gegangen. Und das war auch überhaupt nicht schlimm, weil irgendwie wir hatten da gerade so ein, es hat gerade so gut gepasst und irgendwie waren wir da gerade so
Im Flow,
genau. Ja, so und das war super. Das hat uns auch überhaupt nicht gestresst, so nach dem Motto, oh Gott, wir sind doch eigentlich im Urlaub.
Nee, das war ja, gut. Das hat dann gepasst.
Ja.
Da hast du dann vielleicht auch ganz andere Gedanken.
Genau, weil der Kopf mal frei ist.
Ja, und hast keinen Druck, machst genau, dir keinen Stress.
Ja. Ich finde, das Wandern cool, ist eh, da kommen einem die besten Gedanken und man hat trotzdem irgendwie den Kopf frei.
Dieses Laufen, ja, das sagt man ja auch, wenn man irgendwie Dinge überlegt, dass man laufen soll. Ja. Ja. Selbst wenn es im Zimmer irgendwie im Kreis ist, um den Tisch oder so. Ja, das glaube ich. Da gibt es irgendwelche Verbindungen. Mhm.
Mir geht es manchmal so in Bergen. Du läufst da und denkst, ja, wo geht denn jetzt der Weg lang? Du siehst zwar das, wo du hin willst, so ganz da hinten irgendwo, und siehst aber den Weg zwischendurch nicht. Aber der ist da. Und bei jedem kleinen Schritt, den du halt weitergehst, gehst du den Weg und kommst auch irgendwann an.
Naja, das ist auch ein schönes Bild. Ja. Da kann man ganz gut übertragen, gell? Ja. Auf so ein...
Genau.
So ein Prozess dann.
Da muss man sich manchmal auch gar nicht so viele Gedanken machen über den Weg, den man noch nicht sieht, weil der kommt ja dann so nach.
Und das Ziel ist vor Augen genau, und irgendwie kommst du hin.
Ja.
Eine Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar, was ist dein ultimativer Ratschlag für Frauen, die ihr eigenes Business aufbauen wollen? Gibt es da irgendwas?
Ja.
Ja. Ja. Her damit.
Also habe ich auch natürlich irgendwie in... am eigenen Leib erfahren. Ich würde sagen, fail fast, learn fast.
Ja, okay.
Also Perfektionismus ist ein ganz schlechter Begleiter. Ich habe mich am Anfang da teilweise auch ein bisschen verkünstelt und wollte immer keine Fehler machen und alles perfekt. Und aber das geht gerade in dem, was wir gemacht haben, das geht einfach nicht.
Du musst loslegen, ne?
Man muss loslegen, man muss machen und man darf das auch nicht immer so als Fehler ansehen, sondern als Erfahrung, ja, weil wenn ich nichts mache, bekomme ich kein Feedback und kann auch nichts ändern oder das weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist sowas, was ich jedem ans Herz legen würde, einfach da Mut zu haben, zu machen. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft, unsere Fehlerkultur wahrscheinlich ungewohnt, weil ja auch in vielen Unternehmen das, glaube ich, einfach nicht angesagt ist, Fehler zu machen. Ja, vielleicht haben wir Deutschen da auch einfach ein etwas
sind so ein bisschen in die Richtung
Umgang
auch,
mit.
Ja, erzogen auch.
Ja, und was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man sich kleine Schritte zum Ziel setzt. Ich habe auch am Anfang mir zu große Ziele gesetzt und wenn man das dann nicht schafft, dann ist man unzufrieden und ich glaube, es ist wichtig, einfach diese kleinen Schritte zu machen und dann hat man Erfolgserlebnisse und die tragen einem dann wieder zum nächsten Schritt und auch zum nächsten Ziel.
Ja, sehr
und
gut.
Dass man einfach auch diese kleinen Dinge wertschätzt, ja, weil ich habe dann am Anfang gedacht, ach, das war so klein jetzt, das ist doch selbstverständlich.
Die kleinen Erfolge feiern,
ja,
oder?
Ja, genau, so. Die kleinen Erfolge feiern. Ja,
ja und das beflügelt dann auch, genau, oder? Dann kriegt man wieder die
richtig,
Motivation.
Genau.
Kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe vor kurzem, hatte einen Post auch schon mal, better done than perfect.
Ja, genau.
Das wirklich zu tun und mir geht es da wie dir, auch jetzt mit dem Podcast das Thema, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt hier, das ist jetzt kein Business, ja, ich mache das ja zum Spaß, Aber ich habe es ganz lang vor mir geschoben, weil ich da mit der Technik rumgefeilt habe und überlegt habe und andere Podcasts gehört habe und da auch erstmal Erfahrungen sammeln wollte. Aber ich habe mich da auch verzettelt oder war dann auch unsicher, kommt es an und wer will das denn hören und vielleicht lasse ich es doch. Und dann habe ich gedacht, so, ich mache es jetzt einfach.
Genau.
Und das ist ja auch so. Ja, cool. Und dann sind halt, ist mal auch ein Fail drin im Ton oder keine Ahnung. Ja. Aber daraus, wie du sagst, daraus lernt man. Und das ist das Tolle und das ist wichtig und das sehe ich ganz genauso wie du. Also vielen Dank für diesen Tipp. Den senden wir jetzt raus an alle, die da diesen letzten Schub da brauchen und einfach loslegen.
Ja.
Super. Ich danke dir vielmals
für gerne.
Das nette Gespräch. Die Zeit ist rumgegangen wie nichts, fand ich.
Fand ich auch.
War schön, dir da auch zuzuhören und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit.
Vielen Dank.
Dass du ganz viele tolle Kunden gewinnst und ihr da die ganzen Daten da auch wirklich an die richtigen Positionen bringen könnt. Ja,
vielen Dank.
Vielen Dank. Komm, wir stoßen mal an.
Ja.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Das war mein Interview mit Jasmin Kettenbach. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß beim Zuhören und konntest auch das eine oder andere für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine der weiteren Folgen. Und ich verspreche dir, dass noch ganz, ganz viele tolle Interviews auf dich warten und wir auch mal einen Abstecher in eine andere Branche machen, außer der Weinbranche. Also sei gespannt und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Stefanie.